Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio Insa Wilke, guten Tag. Um zwei humorvolle Dichterinnen geht es heute, nämlich den neuen Gedichtband von Judith Zander. Im Ländchen Sommer, im Winter zur See heißt der. Und es geht um Ephra Behn. Sie hat im 17. Jahrhundert in England gelebt und der Aviva Verlag hat gerade ihre zweibändige Werkausgabe veröffentlicht, in der schon sehr gelobten Übersetzung von Tobias Schwarz. Mit Michael Braun und Alexandru Buluz schauen wir uns heute nicht ihre Romane, Erzählungen und Dramen an, die es auch in dieser Werkausgabe gibt, sondern die Auswahl der Gedichte im zweiten Band. Aber erstmal an Sie beide die Frage. Judith Zander hat ja wirklich einen sehr feinen Humor. Um was für einen handelt es sich denn da?
Ja, das ist halt ein Humor, der aus, wie man in den Gedichten erkennen kann, oft aus dialektaler Schnottrigkeit kommt. Das ist ein sehr lockerer, ein schnottriger Ton, der in diesen Gedichten vorherrscht. Als Sie sagten, zwei humorvolle Dichterinnen, Frau Wilke, war ich erst mal verwundert. Aber es stimmt natürlich, dieser Ton der Schnottrigkeit oft nahe, dominiert eigentlich in diesen Gedichten, aber es ist ein Verfahren, nach meinem Eindruck, um das Schwere leicht zu machen, weil die Themen sind gar nicht so humorbesetzt, die hier aufgerufen werden.
Vielleicht kann man diesen Humor bei Judith Zander auch eingrenzen und ihn als Sprachwitz bezeichnen. Und diesen Sprachwitz verstehe ich jetzt als etwas, was auf die besagten Verfahren, Techniken, die sie anwendet, zurückgeht. Es ist eine Art Zerlegung der Sprache. Es handelt sich auch um eigenwillige, fast kalauerhafte Zeilensprünge, womit sie Leserinnen und Leser, und jetzt werde ich linguistisch, zur morphologischen und phonetischen Struktur von Wörtern hinführt. Und überhaupt handelt es sich um ein Bewusstsein für Sprache, auch für den eigenen Namen. Zum Beispiel im Gedicht Drift heißt es, der Bodden, also Doppel-D, die Lagune, der Bodden wirft mir den Zander nicht weiß gekocht an Land. Alles muss man nach wie vor selber machen.
Ja, genau sowas meine ich. Natürlich kein Schenkelklopferhumor, aber ein ganz feines Amüsement über die sprachlichen Einfälle und die Selbstironie bei Judith Zander. Hören wir doch mal ein Gedicht, gelesen von Renate Steininger.
Konserve. Mit der richtigen Technik gelingt es, mit Glück eine Disco zu zweit. Auf die Steine zu bellen. Die schlafenden Hunde, Geschweigebefunde, bewahre dabei. Im Wecken das Eingemachte nur sachte. Die gläsernen Menschen zum Klirren zu bringen, aufgedreht, eingebracht, wissend wohl, wo wir es nehmen, haben wir diese Nacht. Wenn es Sommer wird, auf den Winterreisen, da mag sich's erweisen, als Bello e Impossibile einer Engtanzrunde. Ich bin, der ich bin. Letzte Kunde.
Man hört da schon, das ist gar nicht so einfach zu lesen. An welchen Mitteln erkennt man, dies ist ein Gedicht von Judith Zander, Alexandru Buluz?
Das habe ich bereits tangiert. Es sind harte Fügungen. Hier zum Beispiel in diesem Gedicht kommt ein Versatzstück vor von Gianna Nannini, einer italienischen Sängerin. Es sind harte Fügungen, es sind Kursivierungen, Einschübe, selbst Kyrillisches kommt vor. Es sind, wie Michael Braun es bereits erwähnt hatte, dialektale oder sogar soziolektale Redeweisen. Es gibt keine Interpunktion, das heißt, diese Interpunktionslosigkeit dient der Überwindung von syntaktischen Strukturen und als Weitung semantischer Höfe. Und diese Zeilensprünge spielen eine große Rolle. Ich halte sie durchaus für kalauerhaft, aber das ist etwas, was wir noch diskutieren können.
Ja, sie hat zuletzt einen Roman veröffentlicht, Johnny ohne Land. Hier in den Gedichten kann man sie, glaube ich, wirklich als Queen des Zeilenbruchs bezeichnen. Hat das was zu tun mit auch fluiden Existenzen, die ja in diesem Roman Johnny ohne Land so eine große Rolle gespielt haben?
Also ich wollte noch mal kurz eingehen auf das Gedicht Konserve, weil das fasziniert mich sehr. Die hohe Kunst von der Judith Zander besteht ja tatsächlich darin, hier auf ganz engem Raum mit tatsächlich ganz harten Verssprungtechnik, Enjambements, unglaublich viel poetische Tradition auch unterzubringen in einem vermeintlich leichten Tonfall. Das ist ja nicht nur Gianna Nannini, die aufgerufen wird, es ist tatsächlich Hölderlins Hälfte des Lebens als Tonspur in diesem Gedicht da. Es ist sogar das Buch Mose da mit der Frage nach dem Gottesnamen: Ich bin, der ich bin, und Wilhelm Müllers Winterreise. Das muss man erst mal schaffen, so viele historisch-poetischen Hintergrund ganz lässig nebenbei in so ein Gedicht einzubringen. Das ist ganz wunderbar. Und auch in den anderen Gedichten, weil Sie sagen, fluide Existenzen, vermag sie es durch diese Technik immer wieder auch so Positionswechsel durchzuführen, auf wer spricht hier, welches Ich ist da, an wen wird eigentlich das Sprechen adressiert. Das sind ganz subtile, raffinierte Verfahren, wie sie in der Gegenwartslyrik eigentlich nur wenige so meisterhaft beherrschen wie Judith Sander.
Das greife ich gleich mal auf. Wer spricht und wer wird adressiert, Alexandru Bulut? Kann man da etwas festmachen? Kann man das beschreiben?
Es ist, wie ich es wahrgenommen habe, häufig ein nicht näher bestimmtes Du, aber dieses Du, von diesem Du habe ich manchmal den Eindruck, es handele sich hier auch um die Markierung einer Selbstanrede, wobei andermale auch von einem Wir die Rede ist.
Wie ist denn die Beziehung zwischen Ich und Du in diesen Gedichten? Ist das immer unterschiedlich oder zieht sich da ein roter Faden durch?
Also die sind immer von Gedicht zu Gedicht, sind andere Haltungen zu sehen. Man muss da sehr auf der Hut sein, um nicht hier zu vermuten, dass es hier eine Selbstanrede oder eine Adressierung an ein bestimmtes spezifisches Du. Nein, das ist sehr oft auch als Rollenlyrik zu lesen. Das sind quasi das Gedicht als Probebühne, wo verschiedene Kommunikationsformen, dialogische Strukturen ausprobiert werden. Und das kann man von Gedicht zu Gedicht, ändert sich das ja jeweils. Ja. Es ist auf alle Fälle so, dass eben genau diese von uns ja schon beschriebene Form der Inversionen, der Vertauschungen von grammatischen und syntaktischen Bezügen jeweils ein ganz raffiniertes Gebilde herstellt.
Ich würde schon gerne nochmal fragen, ob sich Themen oder Fragen oder doch Themen festmachen lassen in diesen Gedichten. Also auffällig ist, das haben Sie schon erwähnt, die Einbettung von Musikverweisen, da denkt man ja manchmal fast, das ist Poplyrik, und gleichzeitig verzahnt mit der Nennung der DDR, diesem verschwundenen Land, in dem Judith Sander ja noch geboren wurde.
Einmal quer durch die DDR beim Zeus, heißt es ja schon gegenüberliegend dem Gedichtkonserve im Gedichtbesuch. Und tatsächlich gibt es hier eine ganz starke Querbewegung auch durch die Geschichte der DDR, durch die eigene Sozialisation in Pommern, in Greifswald, wo Judith Sander gelebt und studiert hat. Wenn wir in andere Gedichte nehmen, da heißt es dann zum Beispiel auch, Anspielungen finden wir da im Gedicht Entwicklung auf ganz spezifisch auf eine DDR-Autorin wie Irmtraut Morgner und deren Motiv der schönen Melusine, die ursprünglich eine Wasserfee ist. Und wenn Sie nach so einheitlichen Themen, Motiven fragen, da kann man ja einfach vom Titel her schon sehen, im Ländchen Sommer, im Winter zur See. Es geht auch ganz stark um diese heimatliche Landschaft, die Küstenlandschaft der Ostsee und des sogenannten Boddens, der flachen Küstengewässer. Und diese Landschaftlichkeit, diese Landschaftsgeschichte wird eigentlich in ganz vielen dieser Gedichte aufgerufen.
Vielleicht darf ich ergänzen, meine Lektüre-Eindrücke waren, und das nicht nur bei der ersten Lektüre der Gedichte, sondern auch bei der zweiten Lektüre, dass sich dieser Logik des Klanges, die Judith Sander bevorzugt, insbesondere Wiederholungsfiguren, Assonanzen, Binnenreime und so weiter, sie plädiert und optiert ja auch, wie in der Rostocker Vorlesung von ihr zu lesen ist, für eine Poetik des Rauschens, der Überlagerung. Und ich finde, dass das Handwerk, die Verfahren, die Technik, ablenken vom Thema. Es ist sehr schwer, ein Thema auszumachen. Es ist wie ein Rätsel, das aufgegeben wird. Und zu diesem Rätsel kommt man bei der dritten, vierten, fünften Lektüre dieser Gedichte, weil sich diese Techniken so sehr in den Vordergrund schieben.
Aber ist das jetzt eine Kritik oder
ein Lob? Das ist eine Kritik von mir, weil ich... Jetzt schere ich mal kurz aus der Rolle des Kritikers heraus und spreche als Lyriker und für das, was ich selber vorziehe. Für mich ist doch der Zauber der Poesie auch, dass angesichts unendlicher formaler Möglichkeiten, ein Gedicht zu gestalten, müsste man eine Art Zurückhaltung vorbringen, sich zurücknehmen. Und diese Poesie ist eine entfesselte Poesie.
Na, da will Michael das Braun doch garantiert widersprechen.
Ja, ich kann nur staunen über diese Einwände von Alexandru Bulut, nämlich Sprachentfesselung kann man ja nur bedingt sagen, weil diese Sprachentfesselung ist ja formal höchst gezügelt und kontrolliert und organisiert. Und genau diese Sprachentzündungen und dieser Mobilisierung des Sprachwitzes, wie wir schon erwähnt haben, die Judith Sander hier entfaltet, das macht doch gerade den Reiz auch großer und die Qualität großer Poesie aus, dass uns ja die Sprache uns auch ein bisschen aus den Angeln hebt zunächst, bevor wir wieder unsere vertrauten Weltkoordinaten herstellen können, sind ja diese Gedichte da, die uns erstmal diese Vertrautheit entziehen. Und das ist auch gut so.
Man sieht die strenge Komposition ja auch in dem visuellen Eindruck dieses Bandes. Also es ist ja ein schmales Buch, viel Weißraum, streng komponiert und vor allen Dingen auch Schwarz-Weiß-Fotos. Fotos einzusetzen ist ja immer heikel. Was für eine Funktion haben die hier, apropos Landschaften?
Für mich haben sie eine strukturierende Funktion, sie strukturieren den Band und dieser Effekt zwischen etwas sehr Buntem und Knalligem und dieser Monochromatik fand ich sehr schön. Das heißt, die Bilder entschleunigen, man hält inne bei ihnen, wohingegen in den Texten diese für mich rhetorische Hastigkeit und Beschleunigung vorherrscht.
Also so oder so ein Band mit großer Wucht, was man dann unterschiedlich bewerten kann. Und interessant ist ja auch, dass Judith Sander, Michael Braun hat es erwähnt, immer wieder einen großen Rahmen aufspannt in die Tradition. Eine Dichterin, mit der sie sich lyrisch auseinandergesetzt hat, war zum Beispiel die Barocklyrikerin Sibylla Schwarz. Und die ist wiederum nur 2 Jahre gestorben, bevor eine andere Dichterin geboren wurde, nämlich Ephra Behn, die 1640 in England auf die Welt kam. Und wenden wir uns doch mal ihren Gedichten zu, die Teil der neuen Werkausgabe sind. Könnte Ephra Behn denn auch eine Wahlverwandte von Judith Sander sein?
Also aus meiner Sicht durchaus. Also man muss natürlich jetzt ein bisschen relativieren, weil Ephra Behn ist ja in ihrem Zeitalter, hat sie ja fast ein Alleinstellungsmerkmal als erste Schriftstellerin Englands, die quasi zu ihrem Schreiben leben kann und ihrem Grundton eines libertären Freigeistes, der sehr darauf aus ist, womöglich Regelverletzungen herzustellen. Ja? Und das ist natürlich schon der Unterschied zur Gegenwart von Judith Sander. Aber in diesen Intentionen, die Ephra Behn hier in ihren Gedichten immer da ablesen kann, die Polemik, die gegen die Ordnung der Männerwelt, das Plädoyer für eine selbstbewusste, fast dominante Weiblichkeit. Also da gibt es große Parallelen.
Hören wir doch mal 2 Strophen aus dem relativ bekannten Gedicht Die Enttäuschung, in dem Lysander die schöne Chloris überfallen will. Noch einmal gelesen von Renate Steininger.
So ausgestreckt nun sah er sie da liegen, sah ihren nackten Busen bebend sich erheben. Ihr Körper durch ihr loses, dünnes Kleid schien für die Liebe wie gemacht, fürs Spielen. Als Stolz und Scham jäh von ihr wichen, spendete sie zartes, süßes Glück. Die Jungfrau bot gar ihre Unschuld dar, der Liebe geweihten Flamme zum Opfer. Doch überwältigt von Beglückung lag er da, der Hirte, unfähig, die Opferhandlung zu vollziehen. Bereit, sich 1000 Freuden hinzugeben, sah der allzu berauschte, unglückliche Verehrer, wie sich die übergroße Lust in Schmerz verkehrte. Er sah die Lust zerstört von zu viel Liebe. Das dünne Kleid der Willigen legt er beiseit, und der Himmel offenbarte alles, alles seinen Blicken. Verrückt danach, sie zu besitzen, warf er sich auf sie, auf das wehrlos schöne Mädchen. Doch ach, wie neidvoll Götter sich verschwören, dahin war seine Manneskraft, ihm blieb nur sein Begehren.
Alexandru Bulut, ist das ein Spottgedicht?
Nicht unbedingt. Es ist ein Gedicht über Impotenz. Ganz am Ende der letzten Zeile wird das auch noch einmal ausdrücklich gemacht. Es ist ein durchaus vulgäres Gedicht, ein explizites Gedicht. Ich dachte mir kurz, man müsste eigentlich einen Warnhinweis anbringen für jüngere Leser und Leserinnen. Was in diesen vorgetragenen Strophen vielleicht nicht zutage tritt, ist, man kann dieses Gedicht auch als ein Vergewaltigungsgedicht verstehen und deuten. Das ist nicht die populäre Deutung, aber gerade wenn man die dritte Strophe dieses Gedichts, die Enttäuschung, sich vornimmt, die beginnt mit einer direkten Rede von Chloris: Halt doch, halt, zügle dein eitles Verlangen, und später noch: Sonst schreie ich, was wirst du dann anfangen, meine teure Ehre kann und darf ich nicht verlieren, auch nicht an dich, lass also ab von mir oder nimm mir gleich das Leben. Also das ist ein Hinweis darauf, dass Afra Behn sehr früh im 17. Jahrhundert bereits auf diese patriarchalen Strukturen und auch gewalttätigen Strukturen aufmerksam macht.
Und das ja in der zeitüblichen, recht formalisierten Form. Dieses lyrische Werk, das Tobias Schwarz, der Übersetzer, uns hier vorstellt, das ist Schäferdichtung, es sind Loblieder, Oden, ein Epitaph auch. Gibt es denn innerhalb dieses formalisierten Rahmens, der im 17. Jahrhundert üblich war, auch subkutan Aufbrechungen, Ausbrechungen? Alexandre Bouloutz hat das jetzt schon thematisch begründet. Michael Braun, was würden Sie sagen?
Also was mir jetzt auffiel in der Auswahl, die in dieser Werkausgabe vor uns liegt, man muss ja sehen, dass es eine ganz schmale Auswahl aus ihrem dichterischen Werk ist. Aber die Auswahl, die uns jetzt hier vorliegt in der Zusammenstellung von Tobias Schwarz, da ist mir halt aufgefallen, für eine Dichterin des Barock ist das sehr ungewöhnlich, wie wenig ein Gottesbezug hier aufblitzt, wie wenig so eine Art Schicksalsergebenheit oder sich das Einfügen in ein göttliches Schicksal, wie wir es in vielleicht deutscher Barockdichtung kennen, hier vorliegt. Was wir hier lesen in dieser Auswahl von A bis Z, sind das ja sehr eben respektlose, frivole, freche, aufbegehrende Verse. Ja, und in dem Beispiel, über das Alexandre Bouloutz ja schon sehr gute Sachen gesagt hat, das ist nun sozusagen der Höhepunkt einer poetischen Gegenrede, wenn die Männlichkeit so blamiert wird, wie es Afra Behn tut. Der Mann ein jämmerliches Bild abgibt, das haben wir auch in vielen anderen Gedichten dieser Auswahl, wenn es am Ende zum Beispiel heißt, dass eben die Männer als Fliegengewichte vorgeführt werden mit ihrer dumpfen Albernheit und die Schriftstellerkollegen in ihrer gelehrten Phrasendrescherei. Das sind halt schon ganz starke Aufschläge einer Dichterin, die wahrscheinlich in dieser Form wie in der deutschen Dichtung in jener Zeit nicht finden. Und die Formen, die hier gewählt werden, ja, es ist das, sagte er schon, das ist das Muster der Schäfer- und Hirtendichtung, mit dem aber sehr locker, sehr frei, zumindest in der Übersetzung, umgegangen wird.
Trotzdem ist ja auch in der Art und Weise, wie Tobias Schwarz diese Texte übersetzt, nämlich schon historisierend, man merkt den Abstand der Jahrhunderte, trotzdem ist es ja nicht ganz einfach, die zu lesen. Man liest sie automatisch eigentlich aus historischem, mit historischer Neugier, nicht unbedingt aus ästhetischem Genuss, behaupte ich jetzt mal. Mögen Sie mir widersprechen?
Ich habe sie sehr gern gelesen. Es war ein Genuss für mich und ein Vergnügen. Er verzichtet auf Reime, hält aber das Metrum ein, der Originale. Es ist ein alternierendes Metrum, betont, unbetont. Und das bringt Schwierigkeiten mit sich. Natürlich, man kann den Übersetzungen den Kampf mit diesem Metrum ablesen. Aber an dieser Stelle macht Tobias Schwarz recht ausgezeichnet Gebrauch von der Flexibilität der Wortstellungsmöglichkeiten im Deutschen. Und natürlich merkt man auch die Füllsel, die er einsetzt, um das Metrum beizubehalten. Mir hat das auch deshalb gefallen, weil es diese Befremdlichkeit transportiert in die deutsche Übersetzung hinein. Ich fand es ganz wunderbar.
Michael Braun?
Also diese Balance zu halten zwischen Gegenwartssprechen und eben historisierender Übersetzung, das ist meines Erachtens schon sehr gut gelungen in diesem Fall.
Fliegen sollst du, heißt der zweite Band der Werkausgabe, mit Dramen und Gedichten von Afra Behn, herausgegeben, wie gesagt, und aus dem Englischen übersetzt von Tobias Schwarz. Aviva Verlag, 2 Bände, 620 Seiten, 49 Euro. Und zu Beginn haben Michael Braun und Alexandre Bouloutz Judith Zander verherrlicht und ein bisschen kritisiert. Ihr neuer Gedichtband heißt Im Ländchen Sommer, im Winter zur See. DTV, 96 Seiten, 20 Euro. So viel vom Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.